Wir begrüßen alle ganz herzlich zu dieser Bibelklasse. Es geht weiter mit der Endzeitrede des Herrn Jesus auf dem Ölberg in Matthäus 24. Die Parallelenstellen sind Markus 13 und Lukas 21, aber wir konzentrieren uns auf Matthäus 24. Wir haben letztes Mal das Kapitel weiter studiert bis Vers 22. Und nun lesen wir ab Matthäus 24, Vers 23. Aber des Zusammenhangs wegen schlage ich trotzdem vor, dass wir nochmals ab Vers 15 lesen. Es wird einfach klar, was dann ab Vers 23, wo wir heute betrachten, gesagt wird. Darf ich bitten, Max? Und zwar bis Vers 31.
Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen steht, seht, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt werden würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen.
Vielen Dank, Max. Wir haben letztes Mal gesehen, ab Vers 15 geht es um das Thema die große Drangsal. Das sind die 3,5 letzten Jahre vor dem Wiederkommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Und diese Wiederkunft, haben wir jetzt gleich gelesen, wird ja beschrieben in Vers 30, wenn der Sohn des Menschen kommen wird auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Wir haben gesehen, noch in Vers 14, der Herr Jesus kündigte an, das Evangelium wird verkündigt werden, alle Nationen zu einem Zeugnis. Und wir haben gesehen, letztes Mal, das hat sich in unserer Zeit erfüllt, dass das Evangelium wirklich alle Nationen, nicht alle Stämme, aber wir haben das letzte Mal genau angeschaut, was das Wort Ethnos bedeutet. Das sind die größten Einheiten. Also alle Nationen sind in der heutigen Zeit erreicht worden mit dem Evangelium. Und darauf sagt der Herr Jesus, und dann wird das Ende kommen. Also, dann wäre es eigentlich Zeit für die große Drangsal. Das Zeichen für die große Drangsal wird angekündigt in Vers 15. Können wir das nochmals wiederholen? Was sagt der Herr Jesus als Zeichen?
Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf,
Jawohl, also was ist das Zeichen der, das Zeichen, das darauf hinweist, jetzt kommt die große Drangsal. Mit anderen Worten, ich war auslegen ist ja nicht, indem man nochmals das Gleiche sagt, was der Bibeltext sagt, sondern mit anderen Worten erklärt, was der Bibeltext meint. Das ist auslegen. Was ist das Zeichen? Das Heiligtum wird entweiht, jawohl. Also, was ist damit gemeint, der Gräuel der Verwüstung? Das ist ein anderer Ausdruck für?
Diesen Antichriststaat, wo ich sprechen kann.
Genau. Also mit Gräuel ist gemeint ein Götzenbild, dass der Antichrist, das Tier aus der Erde, der falsche Prophet, nach Offenbarung 13, 11 und folgende, machen wird, ein Bild, das sprechen kann. Und das wird er an heiligem Ort, das heißt auf dem Tempelplatz in Jerusalem, aufstellen. Und das wird man dort sehen können. Und darum sagt der Herr Jesus, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, das heißt das Götzenbild, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, Daniel 9, Vers 27 nämlich, stehen seht an heiligem Ort, dann soll der Überrest, wie wir letztes Mal gesehen haben, in die Berge fliehen. Nun, mag sich noch jemand erinnern, warum konnten wir so genau sagen, dass der Gräuel der Verwüstung ein Götzenbild ist? Wie ist die Argumentation? Es ist ja wichtig, dass man nicht einfach irgendetwas behauptet, sondern dass man es herleitet und belegt. Für uns ja sehr ungewöhnlich in der deutschen Sprache, der Gräuel der Verwüstung.
Ich hatte dasselbe ja schon mal bei Antiochus Epiphanes.
Genau, das ist der Punkt. In Daniel 11, ich gebe nur die Stelle an, wir wollen uns nicht jetzt aufhängen an dem, was wir eigentlich schon betrachtet haben, sondern wir wollen weiterkommen. Aber ich gebe die Stelle an, Daniel 11, 1 bis 35 ist alles erfüllte Prophetie. Und die Zeit, die beschreibt, wie der Syrerkönig Antiochus Epiphanes in der Makkabäerzeit im 2. Jahrhundert vor Christus den Tempel in Jerusalem entweiht hatte und den Opferdienst dadurch gestoppt hatte, das geschah durch einen Gräuel. Und zwar in, man kann sich das notieren, Daniel 11, 31, dort wird gesagt, er wird das Heiligtum entweihen und das beständige Opfer abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. In der erfüllten Prophetie, also jedes Wort, alles was da gesagt ist, hat sich genau erfüllt. Und in der erfüllten Prophetie war dieser verwüstende Gräuel ein Götzenbild. Ein Zeusbild, das die Gesichtszüge von Antiochus trug. Und damit war der Tempel unrein und man konnte nicht mehr opfern. Das genau Gleiche, haben wir letztes Mal gesehen, wird der Antichrist machen. Aber das ist nicht hier in Daniel 11, 31 prophezeit, sondern in Daniel 9, Vers 27, wo es um die letzten 7 Jahre geht, bevor der Messias Jesus als König kommt. Das lesen wir auch noch, Daniel 9, Vers 27, darf ich bitten, Max.
Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang, und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen.
Ja, stopp mal hier. Also, ich erkläre gleich, er wird einen Bund schließen. Dieser er, das ist der kommende Fürst, der in Vers 26 erwähnt wird. In Vers 26 wird nämlich gesagt, in der Mitte, das ist die Prophetie über den Untergang des Tempels im Jahr 70. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das hat sich erfüllt im Jahr 70. Das Volk des kommenden Fürsten, das war in der erfüllten Prophetie das römische Volk, die Römer. Aber es war eben das Volk des kommenden Fürsten. Der kommende Fürst, der war damals noch nicht da. Aber das Volk. Und der kommende Fürst, der wird dann in Vers 27 erwähnt, nicht wahr? Es wird dann gesagt, wenn das Heiligtum der Stadt zerstört ist, dann geht es weiter und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein und bis ans Ende, bis in die Endzeit gibt es Krieg, fest beschlossenes von Verwüstungen. Da wird also klar gemacht, ab der Zerstörung Jerusalems geht es noch bis in die Endzeit, und zwar so, dass da eine Kette von Krieg und Verwüstung über Jerusalem kommt. Und das war so durch die vergangenen 2000 Jahre, wo Jerusalem ständig von heidnischen Völkern verwüstet, bis in die Endzeit. Und die Endzeit, das ist die Zeit, in der das jüdische Volk wieder heimkehrt ins Land. Das haben wir schon vielmal gesehen. Und nun heißt es dann eben von dieser Endzeit, da sind wir jetzt angelangt in Vers 27. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen. Wer ist er? Muss man einfach in den Text zurückgehen. Die letzte Person ist der kommende Fürst. Das heißt, ein Herrscher aus dem Römischen Reich. Und zwar aus dem wiedererstandenen Römischen Reich. Nicht wahr? Die Offenbarung macht klar, das Römische Reich wird in der Offenbarung auch dargestellt als ein Tier mit 10 Hörnern. Genauso wie in der Prophetie von Daniel, wo er die 4 Weltreiche, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom beschreibt. Und das Römische Reich wird dargestellt durch ein Tier mit 10 Hörnern. Und nun ist es so, dass in der Offenbarung dieses Tier mit den 10 Hörnern wieder vorkommt, aber dort wird erklärt in Offenbarung 17, Vers 8, das Tier war, ist nicht und wird wieder heraufkommen. Das heißt, das Römische Reich sollte 3 Phasen haben. Es war einmal, das war so, und es gab eine Zeit ohne Römisches Reich und dann sollte es wieder kommen. Und ab dem Zweiten Weltkrieg hat das zerteilte und zersplitterte Europa begonnen, wieder zur Einheit zu finden. Das ist das Römische Reich der Endzeit. Und da wird ein kommender Fürst, das noch zukünftig, ein Diktator erscheinen. Und der wird mit Israel einen Bund schließen, einen Militärbund, für eine Woche. Gemeint ist wieder eine Jahrwoche. Das sind eben 7 Jahre. Und ich habe gesagt Israel, aber da steht ja gar nicht Israel, sondern es heißt, und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen. Harabim im Buch Daniel ist wiederholt ein Ausdruck typisch für die Masse des Volkes Israel. Also man einfach alle Stellen anschauen, wo die vielen vorkommen im Buch Daniel, es ist immer Israel. Und darum wird klar, er, der kommende Fürst, macht einen festen Bund für 7 Jahre mit der Masse Israels. Und dann kommt's. Und zur Hälfte der Jahrwoche, das ist nach 3,5 Jahren, die Hälfte von 7 Jahren, 3,5, wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Der Opferdienst des künftigen dritten Tempels, der ja vorbereitet wird, das haben wir alles in der Vergangenheit schon genauer besprochen, dieser Opferdienst wird dann gestoppt werden. Und wodurch? Eben durch diesen verwüstenden Gräuel. Und das wird hier erwähnt, und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Also Gräuel und Verwüster. Und darum sagt der Herr Jesus in Matthäus 24, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung sehen werdet, wie das durch den Propheten Daniel vorausgesagt ist, dann bezieht sich der Herr auf diese noch zukünftige Stelle. Wie sagt Daniel 11, wo wir gelesen haben, das ist erfüllt. Aber Daniel 9, 27 ist noch nicht erfüllt. Und jetzt muss man vielleicht noch erklären, Toeva heißt auf Hebräisch Gräuel. Und das wird im Alten Testament oft gebraucht. Viele Stellen kann man da zitieren. Kann man ja mit der Konkordanz heraussuchen, werden ganz schwere Sünden, werden wiederholt als Gräuel bezeichnet. Und eben auch Götzen. Und da geht es also, wie in Daniel 11, bei dem Gräuel der Verwüstung, um ein Götzenbild, das eben aufgestellt wird auf dem Tempelplatz, an heiligem Ort. Und der Herr Jesus sagt, wenn ihr das seht, dann müsst ihr fliehen, alle die in Judäa sind. Aber noch etwas, Jetzt hier sieht man, wie wertvoll es ist, wenn man eine genaue Übersetzung hat. Ich habe jetzt vor mir die Elbefelder CSV, diese sanfte Revision. Man kann auch die alte Elbefelder nehmen. Und das ist so präzise übersetzt. Und gerade dieser Text ist sehr schwierig. Und die Bedeutung ist also die, wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Die Masse in Israel wird sagen, wenn der Antichrist das macht, das ist toll, was er macht. Das ist richtig. Die werden das beschirmen. Ja? Wörtlich steht da Flügel, aber es sind quasi schützende Flügel. Man wird sagen, das ist richtig. Und weil es eben beschirmt wird, weil das eben gedeckt wird, dieser Gräuel, nimmt Gott seine schützende Hand von Israel weg und dann wird der Verwüster kommen. Und das ist der König des Nordens, der Israel von Norden her überrennen wird und das ganze Land verwüsten wird. Daniel 11, Vers 40 beschreibt das, wie der König des Nordens gegen Israel anstürmen wird und das ganze Land überschwemmt. Man kann für sich auch lesen Joel 1 und besonders 2. Da sieht man eine Armee von Norden, so groß, wie noch nie in der Vergangenheit eine Armee gegen Israel kam. Und die Armee durchzieht das Land Israel und überall, wo sie durchgeht, wird alles verbrannt, alles verwüstet. Das ist der Verwüster. Und warum wird das möglich sein? Nicht, weil Israel in Zukunft den dritten Tempel bauen wird. Das wird keine Katastrophe bringen. Die Katastrophe kommt erst dann, wenn die Masse in Israel die Entweihung des Tempels akzeptiert. Und dann nimmt Gott die Hand weg und der Verwüster wird kommen. Und dieser Angriff von Norden her, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, der König des Nordens in der erfüllten Prophetie, Daniel 11, 1 bis 35, war immer das Gebiet von Syrien heute mit Libanon, Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak. Dieses islamische Gebiet, das eben darauf aus ist, Israel zu vernichten. Und das wird erst dann möglich sein, wenn Gott die Hand wegnimmt, wegen der Beschirmung der Gräuel. Aber jetzt noch ein kleines Detail. Beschirmung der Gräuel ist nicht das gleiche wie Beschirmung des Gräuels. Merkt man? Das ist Mehrzahl. Aber in Matthäus 24, 15 haben wir nur gelesen, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht. Bitte, wie erklärt man diesen Unterschied? Einzahl, da, Mehrzahl, hier. Gibt es eine Erklärung? Sehr gut. 2. Thessalonicher 2 erklärt ja, wenn der Antichrist kommt, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der ja gerade in Daniel 11, 36 bis 39 beschrieben wird, genau gleich, mit gleichen Ausdrücken wie 2. Thessalonicher 2, der sich über alles erhebt, was Gott ist. Und 2. Thessalonicher 2 sagt, er wird sich in den Tempel Gottes setzen und sagen, er sei Gott. Er wird ins Allerheiligste gehen und sagen, ich bin Gott und wird den Tempel so entweihen. Jetzt haben wir 2 Gräuel. Aber einen kann man nicht sehen, weil niemand ins Allerheiligste hineingehen darf, um zu sehen, wie der Antichrist dort sitzt. Aber wenn er, wie Antiochus Epiphanes, das Götzenbild im Vorhof beim Altar aufstellt, dann kann man das sehen. Und darum sagt der Herr Jesus, wenn ihr den Gräuel seht, von dem durch Daniel gesprochen ist, dann müsst ihr fliehen. Dann kommt die große Drangsal. Also, die Beschirmung der Gräuel bedeutet, die Masse in Israel wird sagen, jawohl, der Antichrist ist der Messias, er darf sich ins Allerheiligste setzen, wie Psalm 110 sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich gelegt habe, deine Feinde zum Schemel deiner Füße oder deine Feinde als Schemel deiner Füße. Das ist Psalm 110, das geht. Sie werden das beschirmen und werden sagen, das ist kein Götzenbild, Götzenbilder können nicht sprechen. Psalm 115 sagt, die Götzen der Heiden haben einen Mund und können nicht sprechen. Aber dieses Götzenbild kann sprechen. Es lebt. Das ist kein Götzendienst. Da ist eine göttliche Kraft drin. Und das verehren wir. Ich weiß, das klingt wie orthodoxe Kirche. Wenn man ihnen sagt, das ist Götzendienst, was ihr macht. Diese Ikonen, die ihr da verehrt. Das ist kein Götzendienst. Ja, aber das sind Bilder und die verehrt ihr. Ja, aber es ist eben so, dass der Geist dieser Märtyrer und dieser Heiligen, der ist in der Ikone drin. Wir verehren nicht die Bilder, sondern über die Bilder haben wir den Zugang zu diesen Märtyrern, die dann eben im Himmel wieder für uns einstehen bei Gott. Wir beten sie nicht an, wir verehren sie. Das sind alles Wortspiele, nicht wahr? Wenn jemand sagen würde, er betet Vishnu nicht an, sondern er verehrt ihn nur, dann würde man sagen, ja, das ist kein Götzendiener. Der betet ja Vishnu nicht an, er verehrt ihn nur. Natürlich ist das Götzendienst, aber eben, wenn die auch sagen können, dieses Bild lebt, da ist wirklich der göttliche Geist da drin. Sie werden das beschirmen, aber dann wird ein Verwüster kommen. Und wie wir weiterlesen, und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Alles wird verwüstet, wie ich gesagt habe, Joel 2. Das ganze Land wird überrannt werden von dem König des Nordens. Und das wird den Weltkrieg auslösen. Weil der Westen und der Diktator, das Vereinigte Europa, aber natürlich verbündet mit all den Ländern, in die sich das Römische Reich in der Zwischenzeit expandiert hat. Nicht wahr? Aus Europa sind die Leute nach Kanada gegangen und Amerika, und die sind heute eingebunden durch die NATO. Und Nordamerika, das sind die Leute aus Europa, zu einem großen Teil, ja? Und vor allem die, die das meiste Sagen haben. Die sind über den Pakt von Rio verbunden mit fast allen Nationen aus Südamerika und gewissen aus Mittelamerika. Das heißt, wenn Amerika, USA angegriffen wird, dann müssen praktisch alle Staaten von Südamerika müssen in den Krieg ziehen. Man hat sofort den Weltkrieg. Wenn die USA angegriffen wird, dann muss auch Europa in den Krieg ziehen. Das ist die Konsequenz, wenn man in der NATO ist. Und dann ist der Weltkrieg perfekt. Aber jetzt besteht eben ein Bündnis für 7 Jahre mit Israel unter dem Antichristen. Und darum müssen die Heere des Westens intervenieren gegen den König des Nordens. Und wenn die mit ihren Kriegsschiffen kommen, übers Mittelmeer, wo gehen die hin? Wo ist der große Schiffshafen in Israel? Haifa. Und was ist im Hinterland von Haifa? Harmagedon, die große Ebene. Dort werden sie aufmarschieren, wie das beschrieben ist in Offenbarung 16. Und schließlich wird der Herr Jesus kommen. Und Offenbarung 17 sagt dann, dass diese Heere des Westens, des kommenden Diktators, des Tieres aus dem Meer, die werden mit dem Lamm Krieg führen. Und das Lamm wird sie überwinden. Und jetzt sehen wir, das löst den ganzen Weltkrieg aus. Dieser Angriff auf Israel, dann muss der Westen mit all seinen Verbündeten kommen. Und dann kommen die anderen auch. Die Könige von Sonnenaufgang. Offenbarung 16. Ja, natürlich, diese militärischen Mächte im Orient, die werden auch kommen. Und darum, China rüstet nicht für nichts auf. Und das ist nicht die einzige Atommacht. Ja, also das erklärt, warum der Jesus sagt, es wird eine so schreckliche Drangsal geben, wie es nie gegeben hat. Und wenn Gott diese Zeit nicht verkürzt hätte auf 3,5 Jahre, würde eben niemand überleben. Aber der Überrest wird fliehen und wird so in der Drangsal verschont werden. Und jetzt gehen wir zu Matthäus 24 und fahren weiter. Und zwar ab Vers 23. Lies du nochmals.
Bis?
Einfach Vers 23. Nur Vers 23.
Ja. Wehe dann, wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus, oder dort, so glaubt es nicht.
Jawohl. Warum sagt der Herr Jesus das? Weil auch in der Zeit werden noch falsche Messiasse auftreten, so wie das auch früher war. Und der Herr Jesus will jetzt hier erklären, wenn er wiederkommt, seine Wiederkunft wird so offensichtlich sein, denn er wird nach Vers 30 kommen, auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Also wenn man dann sagt, da ist der Messias, da ist der Messias, glaubt es nicht. Das ist ein Befehl. Das ist noch wichtig, man muss nicht alles glauben. Und es ist sogar ein biblischer Befehl, glaubt es nicht. Es gibt Leute, die denken, man muss alles glauben. Und ich habe das wirklich mal erlebt. Da hat einer mich angelogen. Und dann habe ich ihm das schließlich gesagt. Du hast mir doch so und so gesagt. Und dann sagte er, hast du nie gelesen, die Liebe glaubt alles. 1. Korinther 13. Das war jetzt aber nicht gerade die richtige Bibelstelle. Ja? Und der Herr Jesus sagt, glaubt es nicht. Das ist ein Befehl. Wir müssen verdrehte Sachen nicht einfach glauben. Ja, nicht.
Aber heute, wie mehr als die Christen haben. Mehr als die Christen.
Wie? Es wird ein großer Antichrist geben, aber viele kleine Falschen.
Auch Antichristen.
Noch Falsche, ja. Und darum sagt der Herr, wenn sie da sagen, hier, dort, und natürlich auch in früheren Zeiten, nicht nur in der Drangsal. Weil der Herr Jesus zählt ja hier ganz viele Endzeitzeichen auf. Über 25. Und diese Endzeitzeichen vergleicht er ja in Vers 8 mit Wehen. Und Wehen, die kommen ja nicht einmal und dann ist das Baby da. Sondern Wehen wiederholen sich. Und darum, diese Dinge sind aktuell für die Zeit der Drangsal, aber auch schon jetzt, weil diese Wehen ja im Gang sind und sich wiederholen, wie wir das letztes Mal ja ausführlich betrachtet haben. Und das ist wichtig auch für den nächsten Vers, 24.
Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn es möglich, auch die Auserwählten zu verführen.
Ja, jetzt hat mich auch schon jemand gefragt, aber das steht ja hier mit den großen Zeichen und Wundern, gerade im Zusammenhang mit der großen Drangsal. Wie kann man diesen Vers schon auf die heutige Zeit beziehen? Ganz einfach. Der Jesus zählt ja viele Zeichen der Endzeit auf in Matthäus 24. Und das sind Wehen. Und Wehen, die sind zyklisch, die kommen immer und immer wieder. Und natürlich auch in der großen Drangsal werden große Zeichen und Wunder getan werden. Aber nicht nur dann. Die Wehen haben wir schon jetzt. Denn wir haben ja letztes Mal gesehen, diese Endzeit begann mit der Rückkehr von Juden ins Land Israel ab 1882. Und da haben wir gesehen, ab 1914 kam das Zeichen, das der Herr Jesus nennt, Massenkriege. Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten weit weg hören. Und das begann mit dem Ersten Weltkrieg. Ein neues Phänomen, Weltkrieg. Das war schon Endzeit. Und einige Jahre später der Zweite Weltkrieg. Ja? Und hier der Letzte Weltkrieg. Und so ist es eben auch mit diesen großen Zeichen und Wundern. Die haben wir schon durch die ganze Zeit hindurch. Wenn man sich überlegt, 1882 begannen die Juden heimzukehren und jeder aufmerksame Bibelleser hätte wissen können, oh, jetzt sind wir in der Endzeit. Und das haben auch viele erkannt. Damals. Und sogar noch vor 1882. Wenn das jüdische Volk heimkehrt, das ist die Endzeit. Und dann begannen die zurückzukehren und 1901 und dann 1906 gab es diesen Aufbruch mit Zeichen und Wundern in Amerika. Das führte dann zur Pfingstbewegung, die sich weltweit ausgebreitet hat. Aber das war nur die erste Welle. Dann kam wieder ein Weh. In den 1960er Jahren entstand die sogenannte charismatische Erneuerungsbewegung. Die war noch stärker und hat fast alle Kirchen erreicht. Mit Zeichen und Wundern und gefälschten Zungenreden. Ich glaube, die können ja nicht, wenn man jetzt zum Beispiel 100 Zungenredner nimmt, so ausgewählt, zu einem Tamilen, dann können die nicht Tamilisch sprechen. Die können nur etwas sprechen, was niemand versteht und sie selber auch nicht. Ja, aber nur um zu sagen, hat sich weltweit ausgedehnt und dann ab den 1980er Jahren eine dritte Welle, die sogenannte Power Evangelism, Machtevangelisationsbewegung, mit Zeichen und Wundern. und ganze Stadien werden gefüllt und Heilungsveranstaltungen. So etwas hat man in 2000 Jahren Kirchengeschichte noch nie erlebt. Das ist ohne Parallele. Und heute gibt es etwa 600 Millionen Christen, die hören auf neue Propheten und erwarten Zeichen und Wunder. Und da geschehen wirkliche, übernatürliche Dinge. Und der Herr Jesus sagt nicht, dass das ist alles vorgetäuscht. Er sagt, es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun. Natürlich gibt es auch Fälschungen. 2. Timotheus 3, aber lassen wir Matthäus offen. 2. Timotheus 3, da wird ja ausdrücklich ab Vers 1 über die Endzeit gesprochen. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Oder gefährliche Zeiten, kann man auch übersetzen. Und jetzt bitte, Max, lies uns vor, was da steht in Vers 8.
Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben.
Und noch Vers 9.
Aber sie werden es nicht mehr viel weiterbringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war.
Und dann noch Vers 13.
Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen.
Jawohl. Jetzt Jannes und Jambres. Wer war das?
Das ist eine jüdische Überlieferung.
Ja, in der jüdischen rabbinischen Überlieferung, nämlich im aramäischen Targum, die aramäische Übersetzung des Alten Testaments, da wird erklärt, die Magier in Ägypten, die Mose widerstanden, dass die hießen ebenso, Jannes und Jambres. Die haben wirkliche Zeichen getan, also ganz Unglaubliches. Die haben auch eben Frösche vermehren können. Und die haben auch Wasser in Blut verwandeln können. Bei Staub, toter Materie, dann umwandeln in Insekten, das konnten sie nicht. Aber die konnten schon einiges. Und die haben damit, mit ihren Zeichen und Wundern, haben sie Mose Widerstand geleistet. Und hier wird also gesagt, in der Endzeit wird das so sein, dass ein Widerstand gegen die Wahrheit der Bibel, gegen das gesunde Wort der Bibel, wird eben durch Zeichen und Wunder geschehen. Aber dann haben wir noch weiter in Vers, und darauf wollte ich hinaus, Vers 13. Da heißt es, böse Menschen aber und Betrüger. Das Wort Betrüger heißt auf Hebräisch, auf Griechisch, Goes. Und das ist auch ein Wundertäter, aber einer, der trickst. Also, auch solche, die Wunder vortäuschen, wird es in der Endzeit geben. Ja? Und die werden fortschreiten, also eine Entwicklung erleben und verführen, und selber sind sie auch verführt. Also nicht alle Verführer machen das wissentlich, sondern es gibt auch solche, die wirklich blind sind und andere verführen, weil sie selber auch verführt sind. Aber damit will ich sagen, eben, es gibt auch gefälschte Zeichen und Wunder, ja, wo so mit Trick nachgeholfen wird. Zum Beispiel hat so einer dieser Wundertäter in der charismatischen Bewegung hat in einem Raum so ein Feld abgesteckt und er hat gesagt, da, wo das abgesteckt ist, da ist das Energiefeld. Und sobald dann Leute dort in dieses Energiefeld kamen, fielen sie um. Und da habe ich einen gefragt, der dabei war, ja, und haben die nichts gemacht? Ja, natürlich schon. Die wussten ja, dann müssen sie fliegen, oder? Und so kann man da auch noch nachhelfen. Aber wenn man denken würde, alles ist nur getrickst, dann irrt man sich. Und der Herr Jesus sagt, die werden große Zeichen und Wunder tun. Und so etwas haben wir in 2000 Jahren Kirchengeschichte nie erlebt. Das ist einzigartig. Und da geht wirklich was, aber der Herr Jesus sagt, falsche Propheten. Und man kann die testen. Nämlich nach 5. Mose 18, ein Prophet, der einmal etwas Falsches sagt, ist ein falscher Prophet. Es war ja schon damals beim Beginn der Pfingstbewegung ab 1901 so, dass in diesen Jahren prophezeit wurde, Jesus Christus kommt in 2 Jahren. War falsch. Also hätte man sagen müssen, falscher Prophet. Aus dem Verkehr ziehen. Aber das ist das Problem, die wurden nicht aus dem Verkehr gezogen. Üblicherweise. Und dann noch diesen Winter und dann kommt Jesus Christus. Er ist nicht gekommen. Und wenn wir denken, große Führer in dieser charismatischen Bewegung haben gesagt, noch vor dem Jahr 2000, im Jahr 2000 kommt die größte Erweckung aller Zeiten über Europa und Nordamerika. Das war alles nicht so. Das waren alles falsche Propheten. Aber die haben wir nicht einfach aus dem Verkehr gezogen. Es ging weiter. Und das war ja noch nicht so lang. Da ging es darum, um die Wiederwahl von Trump. Und dann haben solche Propheten gesagt, Trump wird wiedergewählt werden. Und er wurde nicht gewählt. Aber die machen weiter, solche Leute. Das geht gar nicht. Das sind falsche Propheten. Oder denkt man an einen Paul Kane. Das ist wirklich einer der größten neuen Propheten. Von ihm hat man gesagt, also eine solche Treffsicherheit bei Prophetie, wie bei Paul Kane, das konnte man kaum woanders finden. Bis dann herauskam, der Mann hatte schon jahrelang in schwerster Perversion gelebt. Das war ein Mann, der in ganz schwerer Sünde gelebt hatte. Und er war einer der besten Propheten. Falsche Propheten werden große Zeichen und Wunder tun, und zwar so nahe am Original, dass der Jesus sagt, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Das wird die Auserwählten bezeichnen in der Bibel, die Menschen, die sich wirklich bekehren, von Herzen. Die dürfen wissen, und der Herr hat mich schon vor Ewigkeit gesehen und beschlossen, ich will die. Das ist Auserwählung. Aber natürlich nicht unabhängig davon, dass wir oder dass der einzelne Mensch auf den Ruf Gottes verantwortlich antworten musste. Also, ich will sagen, die Auserwählten sind die wahren Gläubigen, aber diese Verführung ist so gefährlich, dass der Herr sagt, um so wie möglich auch die Auserwählten zu verführen. Und es ist wirklich möglich, dass Auserwählte verführt werden. Aber der Herr sagt dann, siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Siehe ist ein Befehl. Sie wissen, ja tatsächlich. Und so ist es gekommen. Und die Masse ist sogar auf solche Leute reingefallen. Wirklich schlimm. Und wenn ich Paul Kane erwähnt habe, jetzt namentlich, das mache ich ja fast nie, dass ich Namen erwähne. Und man könnte ja noch viele andere Namen erwähnen. Aber einfach, damit man das auch mal an etwas aufhängen kann. Sonst steht das irgendwie so wie in der Luft. Und das ist ein gutes Beispiel, wenn man sieht, so viele haben den Mann so bewundert. Und es war die totale Verführung. Ja, und darum sagt der Herr, siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Und jetzt weiter, nochmals Vers 26, Max.
Wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus, siehe, er ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wo das
Danke, Asien das reicht schon. Danke. Weil es geht jetzt darum, der Herr Jesus macht klar, sein Kommen als Messias in der Zukunft wird nicht mehr so versteckt sein wie beim ersten Mal. Wo er unter den Menschen stand, mit ihnen sprach, predigte, heilte. Aber da haben sich die Menschen gefragt, ist er der Messias oder nicht? Es war nicht einfach für alle sofort klar. Aber der Herr Jesus sagt, wenn er das zweite Mal kommt, dann ist es sofort klar für alle, weil er auf den Wolken des Himmels kommt mit großer Macht und Herrlichkeit. Und nun, wenn aber wieder Verführer kommen, die so tun, als wären sie der Messias in der Art, wie der Herr Jesus das erste Mal kam, siehe in der Wüste, dass sie also auftreten in der Wüste, zum Beispiel wie Johannes der Täufer. Der hat in der Wüste gepredigt, Matthäus 3, nicht wahr? Und die Leute sind zu ihm in die Wüste hinausgegangen und haben sich gefragt, wer ist dieser Johannes? Ist er von Gott oder nicht? Ist diese Taufe berechtigt für Juden oder ist sie nicht berechtigt? Aber er sagt, Juden müssen sich taufen lassen, ein Reinigungsbad durchmachen, aber wir Juden sind doch rein. Warum sagt er das? Ja, das war eben so ein Auftreten in der Wüste. Oder wenn man sagt, siehe in den Gemächern, dann würde das bedeuten, zum Beispiel, da, dieses Kind da, im Kinderbettchen, das ist der Messias. Jetzt ist er gekommen. Der Jesus sagt, nein, da muss man sich gar nicht damit beschäftigen. Also da muss man gar nicht in die Wüste gehen, um das zu kontrollieren. Es ist eh falsch. Und das zeigt auch, wir müssen nicht alles kontrollieren. Da, wo wir merken und wissen aus dem Wort, das ist eh gegen das Wort, müssen wir gar nicht, können wir die Zeit sparen. Wirklich. Wir haben nur so eine beschränkte Lebenszeit. Wir können nicht alles machen. Und wir müssen unsere Zeit wirklich für das Richtige einsetzen. Und darum sagt der Herr, geht nicht hinaus, ist ein Befehl. Er ist in den Gemächern. Glaubt es nicht. Es kann nicht sein, das ist ja gegen das Wort. Und darum ist es wichtig, dass wir auch, wenn Dinge gesagt werden, wo wir sehen, das widerspricht der Bibel, müssen wir nicht glauben, müssen wir gar nicht darauf eingehen. Das schützt uns. Und der Herr sagt, aber wenn er kommt, dann ganz offensichtlich. Denn ebenso wie der Blitz ausfährt von Osten und leuchtet bis gen Westen, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Und ganz wichtig, wenn die Bibel spricht über das Kommen des Herrn Jesus als der Sohn des Menschen, dann meint das ganz speziell sein Kommen in Macht und Herrlichkeit. Und nicht etwa die Entrückung. Auf welche Stelle geht das zurück? Der Sohn des Menschen, Wolken des Himmels. Welche Stelle kommt?
Daniel 7, kann das sein?
Natürlich, Daniel 7. Das war mein Prüfungstext, unter anderem. Bei der Aramäisch-Prüfung. Ja, Daniel 2, Vers 4 bis 7 am Schluss ist ja Aramäisch aufgeschrieben, Altaramäisch. Und auch da, dieses Kommen des Messias ist hier Aramäisch im Original. Liest uns aber auf Deutsch bitte, Daniel 7, 13 und 14.
Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen.
Sieht man, wenn der Messias kommt auf den Wolken des Himmels, dann wird er da, ist die Rede vom Menschen, von dem Ausdruck Menschensohn und der Sohn des Menschen. Und das bedeutet, er kommt auf den Wolken und wird weltweit die Herrschaft übernehmen über die Völker. Also ganz wichtig in den Evangelien, immer wieder spricht der Herr Jesus über sein künftiges Kommen als der Sohn des Menschen. Dann ist das Rückbezug Daniel 7, 13 bis 14. Sein Kommen, um das Friedensreich, das tausendjährige Reich aufzurichten. Und nun sagt der Herr aber noch in Vers 28 einen überraschenden Satz. Liest du den noch dazu?
Den, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier.
Sehr gut, bei dir steht Geier. Es gibt auch Übersetzungen, ja, Schlachter 2000. Es ist nämlich so, das Wort im Griechischen kann bedeuten Adler oder Geier. Und jetzt sieht man auch, als Bibelübersetzer muss man eben auch Biologie mit einbeziehen. Und Geografie und Geschichte und so weiter, das hilft, um richtig zu übersetzen. Wenn man übersetzt, wo das Aas ist, da werden auch die Adler sein. Das ist grammatikalisch richtig übersetzt, aber es ist falsch. Weil Adler, die fressen kein Aas. Geier. Und das Wort bedeutet eben auch Geier. Da muss man hier Geier übersetzen. Nun, was machen Geier? Das sind Gesundheitspolizisten. Die kommen vom Himmel runter. Die sind übrigens so zuerst am Kreisen. Die scannen. Die haben unglaubliche Augen. Die können auf Kilometer können die kleinste Einzelheiten sehen. Die sind so am Scannen. Und plötzlich, ein Geier geht runter. Und was machen die anderen? Die schauen auch, ja, die schauen oben nach unten. Und dann gehen die auch hin und holen eben Aas. Die holen nicht kleine Babys. Außer ein Baby wäre gestorben. Dann schon. Die holen das Aas, nicht das Gute. Also, das, was lebt, das bleibt auf der Erde. Und das, was eben verrottet ist, das wird weggenommen. Die Lebenden werden gelassen und die Verrotteten werden weggenommen. Das hilft uns, das Weitere dann auch noch besser zu verstehen, ab Vers 36. Aber darauf kommen wir dann später gerade nochmals zurück, wenn wir Vers 36 betrachten. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter, Vers 29.
Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit.
Jawohl. Also, die große Drangsal, 3,5 Jahre. Und dann kommt die Wiederkunft Christi. Aber verbunden in dem Moment nochmals mit ganz besonderen Zeichen. Sonne verdunkelt sich. Mond verdunkelt sich. Sterne fallen vom Himmel. Damit ist nicht gemeint, dass Sterne sind ja Sonnen, nicht wahr? Dass Sonnen runterfallen. Aber der Ausdruck Sterne fallen vom Himmel, das ist ein Ausdruck für Meteore, die runterfallen. Übrigens noch heute im Tadschikischen, das ist ja ein Farsi-Dialekt. Ich war Farsi, ist Persisch, spricht man im Iran. Und dann in Afghanistan spricht man Dari, das ist eine Variation von Farsi. Und in Tadschikistan spricht man Tadschikisch. Aber die verstehen sich. Die Tadschiken sprechen einfach ein bisschen urchiger, so wie Schweizerdeutsch. Oder Schweizer, die versuchen, Hochdeutsch zu sprechen. Ja, das ist ein bisschen Tadschikisch. Hinten. Und die Iraner haben einen sehr vornehmen Dialekt. Die sprechen auch viel mehr vorne. Ja, das ist das Typische am Hochdeutschen. Darum klingt das vornehmer und wir Schweizer wirken ein bisschen, ja, so älplerisch. Versteht man das Wort? Eben, das ist urchig. Ja, und wissen etwas von Kühen und so. Aber eben im Tadschikischen sagt man heute noch, die Sterne fallen vom Himmel, wenn Meteore runterfallen. Und die können natürlich verheerende Katastrophen auslösen. Ja, der Herr Jesus sagt das also hier als Zeichen und erwähnt dann aber noch ganz speziell nochmals ein Zeichen. Und dann, also zeitlich nochmals darauf versetzt, auf die Sonnenverfinsterung, und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Die Jünger haben ja gefragt in 24, 3, Unter anderem, was ist das Zeichen deiner Ankunft? Was wird das Zeichen sein, unmittelbar, bevor du dann kommst? Und das wird ein Zeichen sein, ein ganz spezielles Zeichen am Himmel. Unabhängig von, die Sonne verfinstert sich, der Mond verfinstert sich, Meteore fallen runter. Und wenn das, diese Zeichen erscheint, dann werden alle Stämme des Landes oder der Erde, besser übersetzt, der Erde wehklagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen. Also dieses ganz spezielle Zeichen am Himmel und dann kommt der Herr Jesus. Und alle werden wissen, er ist es. Es wird nicht mehr so sein wie damals, wo viele sich fragten, ist er der Messias? Er heilt zwar Aussätzige, das hat niemand mehr gemacht in Israel seit Mose. Irgendwie müsste er doch der Messias sein, aber er heilt am Sabbat, das kann doch nicht sein. Ja? So waren die Zweifel und die Gedanken. Aber wenn er dann kommen wird, es wird für die ganze Welt klar sein. Und es wird ein Schrecken sein für die Welt. Also wenn hier steht, alle Stämme des Landes oder der Erde werden wehklagen, so muss man wissen, dass das nicht einfach die Stämme Israels sind, sondern das sind gewissermaßen alle Stämme der ganzen Welt. Alle Volksstämme, alle Völker der Welt. Wieder so eine Behauptung. Woher nehme ich das Recht? 1. Mose 12, Vers 3. Ich kann das mal kurz aufschlagen. Das ist die Berufung Abrahams. Gott ruft Abraham aus Ur in Chaldäa, um Stammvater Israels und des Messias zu werden, um so ein Segen zu sein für alle Völker. Liest du, Max, nicht alle drei Verse, 1 bis 3, sondern einfach Vers 3 in 1. Mose 12.
Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde.
Ja, und das, alle Geschlechter der Erde, wurde übersetzt in der griechischen Übersetzung, in der Septuaginta, die ja oft von den Aposteln im Neuen Testament auch zitiert wird, mit dem gleichen Ausdruck, den wir auch in Offenbarung 1, Vers 7 haben. Schlägst du mal dort auf und liest uns vor, Offenbarung 1, Vers 7. Aber dann machen wir Pause. Nur für die jetzt Sorgen haben.
Er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen.
Ja, und jetzt ist es so, dieser Ausdruck hier, alle, wie war das bei dir, Geschlechter der Erde?
Ja.
Das ist genau der gleiche Ausdruck wie in der Septuaginta übersetzt, 1. Mose 12, Vers 3. Und da geht es ja darum, dass alle Völker der Welt einmal durch Israel, nämlich durch den Messias, der aus Israel kommen sollte, unter seinen Segen kommen sollten. Menschen aus allen Völkern, Stämmen und Sprachen sollen errettet werden. Wie das in Offenbarung 7 und Offenbarung 5 klar gesagt wird. Und so bezieht sich das eben auf die ganze Welt. Und sie werden also sehen, das ist er. Und all die, die eben das Evangelium abgelehnt haben, denen bleibt nur noch zu weinen. Es ist für sie ein Schrecken, wenn er kommt. Man muss sich mal vorstellen, wie das sein wird für alle Agnostiker und Atheisten in der Schweiz und in Deutschland, in ganz Europa, in ganz Nordamerika. Die waren sich so sicher, dass die Fundamentalisten einfach wirklich schräge Leute sind. Und plötzlich kommt er auf den Wolken und sie wissen, das ist der Nazaräer. Aber der muss doch tot sein. Er lebt. Wir können uns nicht vorstellen, was das für ein Schrecken sein wird. Sie werden sich an die Brust schlagen. Sie werden wehklagen. Das wird unerfreulich sein. Und darum wird in der Bibel auch immer wieder das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit verglichen mit wie ein Dieb in der Nacht. Das ist nicht die Entrückung. Auch das ist ein wichtiger Schlüssel. Immer wenn es geht um das Kommen wie ein Dieb in der Nacht, ist nicht die Entrückung. Wenn es geht, der Sohn des Menschen auf den Wolken, ist nicht die Entrückung. Warum? Bei der Entrückung wird das eine Freude sein für die Gemeinde, wenn der Herr Jesus kommt. Aber für diese Welt wird das so sein, wie wenn, ich stelle mir das so vor, ich schlafe da im ersten Stock in unserem Haus und um 4.36 Uhr bricht jemand unten ein. Es ist ja schon so, dass wir auch gerne Leute einladen. Aber diese Einladung, der war ja gar nicht eingeladen, aber wirklich unerwünscht. Es gibt ja Leute, die kommen einfach und dann laden wir sie spontan ein. Aber so, das ist wirklich schlimm. Und auch, man weiß ja nicht, dass er 4.36 Uhr kommt. Sonst hätte man vielleicht an der Tür unten gewacht und gesagt, hallo, was wollen Sie? Aber es ist auch ein bisschen gefährlich, je nachdem. Aber ich will nur sagen, so unerfreulich. Und so wird das sein für die Welt. Schrecklich. Und Sie werden ihn kommen sehen mit den Wolken des Himmels. Ja, jetzt machen wir 20 Minuten Pause.